Herzlich willkommen. Wir dachten uns, wir machen mal ein kleines Intro zu unserem Projekt über wie viele Jahresnoten sind es?
Vier
Jahresnoten.
Ja, genau. Wir sollten erstmal sagen, wer wir sind.
Genau, wie sind wir?
Also mein Name ist Constanze.
Und ich bin Frank. Und wir haben über Snowden und die Folgen ziemlich viel geschrieben, so über die Jahre. Und deswegen dachten wir uns, wir sammeln es mal zusammen. Und da so viel Text auf einen Haufen ja immer so ein bisschen schwierig zu konsumieren ist und es zu dem Thema noch nicht so richtig viele Hörbücher gibt, dachten wir uns, wir machen mal daraus ein Hörbuch.
Ja, das ist nicht so ein richtiges Hörbuch, sondern ist mehr, das sind so Fragmente, die sich jetzt gebildet haben. Eigentlich ist die Idee mal entstanden, weil wir ein paar Kisten Bücher bekommen haben und fanden, die könnten wir mal verschenken.
Genau, wir haben ja zwei Bücher geschrieben, die Datenfresser, wo es um so ein bisschen Datenschutz und digitale Souveränität ging und arbeitsfrei. Da ging es um Automatisierung und die Folgen davon und da blieben dann am Ende ganz schön viele Bücher übrig von arbeitsfrei, die wir am Ende bekommen haben.
Das ist immer so, dass die Verlage, wenn die ein Paperback rausbringen, dann werden die Hardcover-Version nicht mehr los. Und so haben wir die ziemlich billig einfach zurückkaufen können und haben die dann sozusagen im Tausch gegen MP3s, also eingesprochene Texte als Audio-Files, im Prinzip unter die Leute gebracht. Das war der Plan.
Ja, ein verteiltes Hörbuch.
Ja, genau.
Was nicht immer denselben Sprecher, dieselbe Sprecherin hat, sondern möglichst viele verschiedene. Mhm. Die Texte eingesprochen von Menschen, die das gerne machen wollten.
Und dazu einfach Lust hatten. Die meisten davon sind keine Professionellen, aber alle haben sich total viel Mühe gegeben, dass sie eben versuchen, fehlerfrei und möglichst ausdrucksstark die Texte einzusprechen. Und das Ziel, zumindest aus meiner Sicht, ist auch irgendwie erreicht, nämlich mal zu gucken, wie hat sich eigentlich in diesen vier Jahren, wo über Snowden und die Folgen ja eine Menge passiert ist und wir darüber geschrieben haben, wie hat sich da so ein bisschen die Haltung dazu verändert und ist aber auch gleichzeitig eine gewisse Retrospektive, wenn man sich an viele Details, die man zum Beispiel 2013 oder irgendwann Ende 2014 gedacht und geschrieben hat, zumindest ich, mich gar nicht mehr so daran erinnert habe.
Wenn man sich so die alten Texte anguckt, sieht man auch so eine gewisse Veränderung da drin, wie es am Anfang auch schon doch durchaus ein Erstaunen darüber war, wie viel, in welchem Maßstab, mit welchem Scale diese Abhöroperationen stattfinden. Also die Frage, also war immer so ein bisschen so auch die Frage von den Journalisten, so hat sie denn das überrascht und so, und was war denn jetzt so, dass die Enthüllungen, wo sie am meisten gestaunt haben? Und für mich war es eigentlich immer dieses Industrielle, also diese
der Maßstab.
Unglaubliche Größenordnung, dieser Aufwand, also vor allen Dingen, dass sie dann so Attacken und Angriffe, die man so kannte aus theoretischen oder akademischen Papers, was man ja machen könnte und mit relativ viel Aufwand und kann man ja im Labor mal nachstellen, also gerade so die Angriffe halt so gegen Kryptosysteme, die halt industrialisiert wurden und halt dadurch, dass sie überall ihre Schnorchel drin haben und überall in den Leitungen ihre Abhörinstrumente installiert haben, in der Lage sind, solche Angriffe eben auch effektiv und in einer Größenordnung durchzuführen, die wir vorher uns zwar ungefähr vorstellen konnten, dass es vielleicht geht, aber eigentlich nicht so richtig glauben wollten, dass es möglich ist.
Ich glaube, das ist ein Element, also dieses ganze professionelle Durchziehen, die Größenordnung. Aber viele von den Einzelheiten aus den Snowden-Veröffentlichungen sind natürlich auch in diesem Wust gar nicht mehr so präsent. Und die holt man natürlich, wenn man sich jetzt vier Jahre Texte dann nochmal anhört, wie wir hoffen, dass ihr tun werdet, die holt man sich nochmal ins Gedächtnis. Und dann ist natürlich noch die politische Ebene, also wer hat wie reagiert. Wir haben teilweise Elemente, die beziehen sich auch auf andere Länder. Das ist ja nicht nur Deutschland bezogen und nicht nur USA bezogen, sondern auch nochmal andere Länder, wie Kanada zum Beispiel oder Österreich oder vielleicht auch die europäische Ebene, Großbritannien natürlich. Und die kommen da so ein bisschen nach und nach mit rein. Und wir haben auch zwischendurch etwas längere Texte geschrieben. Das sieht man dann sind die Audiodateien etwas länger, wo wir dann mal ein ganzes Jahr resümiert haben. Das ist natürlich auch im Nachhinein interessant zu sehen. Auch so die beginnende Aufklärung am Deutschen Bundestag, als es dann losging mit dem BND-NSA-Ausschuss, der erst nur ein NSA-Ausschuss sein sollte und dann zum BND wird. Denn einige der Texte, die wir geschrieben haben, beziehen sich auch auf den Bundesnachrichtendienst, also den deutschen Auslandsgeheimdienst.
Und was ich so interessant fand, so beim nochmal Durchblättern, war auch, wie sehr sich denn die Perspektive von so diesem doch ein bisschen Staunen über zum einen, dass wir es jetzt endlich überhaupt erfahren und dass es irgendwie möglich ist, darüber endlich zu reden und dass dieses, was wir ja schon viele Jahre gesagt haben, dass es halt solche großen Abhörsysteme gibt und dass es diese Abhörgeheimnisse gibt und man die mal kontrollieren muss und sich dann im Wesentlichen alles bewahrheitet hat davon, was wir halt vermutet haben oder so spekuliert haben auf der
Basis. Und sogar noch ein bisschen mehr.
Ja. Und dann eben noch darüber hinausgehend. Mhm. Sich aber diese Perspektive so ein bisschen also von der Erkenntnis halt zur politischen Einordnung gewandelt hat. Mhm. Und dann halt irgendwann auch so dieses Entsetzen sich durchzieht darüber, wie sehr gerade die deutschen Dienste diese Enthüllung nicht als Warnung oder als Gelegenheit mal innezuhalten und mal anders zum Arbeiten gesehen haben, sondern quasi als Wunschliste.
Ja, man konnte am Anfang aber auch nicht absehen, wie stark auch die deutschen Dienste verwoben sind. Ja. Denn war am Anfang ja immer sehr Five Eyes. Also die fünf Länder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien. Und erst so nach und nach hat sich so entpellt, dass ja die deutschen Dienste und auch zum Beispiel die französischen da auch noch mit drin hängen. Ich glaube, das war am Anfang schwer abzusehen. Und ich glaube, ein Schritt ist natürlich auch dann die Merkel-Affäre. Sieht man dann auch, wenn man sich's durchhört. Wir haben es ein bisschen zerhackt. Nur nochmal, also um jetzt von der inhaltlichen Linie nochmal zu kommen.
Nicht zerhackt, strukturiert.
Wir haben es strukturiert, genau. Denn wir wollten natürlich auch nicht, also sozusagen stundenlang Text raushauen, sondern wir haben in der Zeit so ein bisschen zusammensortiert, dass man so häppchenweise hören kann. Immer so 20 Minuten oder ein bisschen über eine halbe Stunde sind so unsere, ja, die Häppchen, die wir anbieten. Also wir sollten uns jetzt vielleicht mal trauen, auch mal so einen Vierjahresrückblick zu machen. Das war jetzt schon so ein bisschen der Beginn. Wir können ja tatsächlich zurückblicken. Wir haben einen abgeschlossenen NSA-BND-Ausschuss. In dem Moment, wo wir jetzt sitzen, also wir haben jetzt Anfang Juni, steht zwar der Abschlussbericht noch aus und natürlich auch das Sondervotum, also sozusagen die Opposition wird ja ein abweichendes Votum abgeben. Aber trotzdem können wir ja schon mal resümieren, unabhängig davon, welche Empfehlungen dieser Ausschuss gibt. Und wir können, glaube ich, jetzt auch noch mal kurz über den großen Teich blicken. Das sollten wir wahrscheinlich auch.
Ja.
Denn da hat sich ja eine Menge getan. Wollen wir anfangen mit Deutschland? Mhm. Du beginnst.
Also mein Resümee aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, der dann zum NSA-BND-Untersuchungsausschuss war, wo ich auch als Sachverständiger war, ganz am Anfang, als es noch darum ging, überhaupt erstmal zu erklären, wie funktionieren die Systeme, wie funktioniert die Denkweise, was für mich immer so der wichtigste Aspekt ist, weil selbst wenn man sich die ganzen Details nicht merken kann und die ganzen Akronyme, also zwischenzeitlich sind wir völlig ersoffen in dieser Akronymsuppe, was da hochkam, die ganzen Abkürzungen und Programme und Codenamen, die sich ja niemand merken kann. Deswegen habe ich immer versucht, so ein bisschen die Denkweise rauszuarbeiten, die Art und Weise, wie diese Geheimdienste denken und ihre Arbeit strukturieren. Und das wurde eigentlich für mich über die Zeit immer erschreckender. Also am Anfang war es halt noch relativ abstrakt so, also dieses wie man
Heuhaufen.
Heuhaufen, die Metadatengeschichte, also dass man halt Metadaten benutzt, um rauszukriegen, wer die interessanten Personen sind, dann bei diesen interessanten Personen tiefer reinguckt, daraus Keywords generiert, die dann bis dann später rauskam mit X-Keyscore, dem wesentlichen Programm, um halt in den großen Datenmengen auch live Daten zu finden, beziehungsweise Kommunikation zu finden und die zu speichern, beziehungsweise zu analysieren. Und dieser Anspruch, eben alles mitzunehmen, alle Kommunikationen, der man irgendwie habhaft werden kann, die irgendwie jetzt nicht besonders stark rechtlich beschränkt ist, mitzunehmen und selbst rechtlich beschränkte Kommunikation, so wie zum Beispiel halt zwischen Amerikanern, was die NSA ja nicht darf theoretisch, die dann trotzdem, was weiß ich, denn von den Briten abgehört wird und die NSA dann halt dann auch wieder von den Erkenntnissen profitiert und dieses ganze System so aufgebaut ist, dass sie eigentlich den Anspruch haben zu sagen, so auf diesem Planeten telefoniert niemand und schreibt niemand E-Mails, ohne dass wir mitlesen können. Und egal, welche Methoden man sich so versucht da auszudenken, so ersetzt die hilflosen Methoden, haben sie trotzdem immer noch welche Methoden gefunden, um dagegen zu arbeiten, um das zu unterwandern, Schwächen in kryptografischen Protokollen einzubauen oder kryptografische Protokolle mit Mitarbeit in den entsprechenden Komitees so zu schwächen, dass sie brechbar sind, beziehungsweise man in der Struktur, wie so Kommunikationsprotokolle angelegt sind, die schon so baut, dass die Leute, die sie dann in Software gießen, also die halt die Implementierung machen, sich einfach in den Fuß schießen müssen und Fehler machen müssen, weil sie halt so aufgebaut sind, dass man schon strategisch darauf hingearbeitet hat. Und diese Denke, dieses irgendwie vor nichts zurückschrecken, kein Nein akzeptieren, keine Grenze akzeptieren, weder was Ressourcen angeht, noch irgendwie was Methoden angeht, bis dann hin so zur Infiltration.
Der offensiven Seite.
Der offensiven Seite, genau. Und die dann aber auch wiederum benutzen, um zum Beispiel die Computer von Systemadministratoren zu infiltrieren, um darüber wiederum in deren Netze vordringen zu können. Also das ist halt so ein System von Geheimdienstarbeit, die mich über die Zeit auch eigentlich mal mehr erschreckt hat. Also wie sehr sie da keine Grenzen akzeptieren, kein Nein akzeptieren, keine Kontrolle akzeptieren, dreist lügen, sich niemals irgendwie versuchen, in die Karten gucken zu lassen. So. Und dann, wenn es doch rauskommt, also wenn durch die Snowden-Enthüllungen klar wurde, dass sie einfach gelogen haben oder dass sie halt einfach bestimmte Dinge getan haben, von denen alle dachten, die tun sie nicht oder die können sie gar nicht tun und sie haben es halt doch gemacht, dann halt so eine dreistige, naja, so, was habt ihr denn erwartet? Also so ein, was dachtet ihr euch denn, was wir tun hier den ganzen Tag? Also das war für mich war so der Kernsatz, ich glaube, es war Keith Alexander, der damalige NSA-Chef, der so auf den Anwurf von einem Abgeordneten in den USA so, was er jetzt denn dazu sage, sagte so, ja, so, now you know, jetzt wisst ihr halt Bescheid. So, mehr hat er dazu eigentlich nicht zu sagen.
Naja, auch der damalige DNI-Chef, also der Director of National Intelligence, der für mehr als nur einen Geheimdienst zuständig ist, der doch auch relativ schulterzuckend reagiert, also auch selbst als sie ihm dann sozusagen die blanke Lüge nachgewiesen haben. Wir wollen nicht zu doll ins Detail gehen, weil man ja sozusagen über diese 4 Jahre Sachen, die wir geschrieben haben, auch immer prima sieht, was aktuell da immer gerade wieder rauskam, weil wir meistens ja immer irgendeinen aktuellen Ansatz haben, den wir schreiben, aber wir sollten vielleicht auch mal, bevor wir jetzt nochmal in die politische Seite der USA kommen, noch mal kurz sagen, was sind das eigentlich für Texte?
Genau, also die der Großteil der Texte sind, die haben wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben.
Die haben so immer eine Länge zwischen 6.000 und 10.000 Zeichen, also die sind so ganz gut zu verdauen. Mhm. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, also da sind auch Texte, die kamen im Spiegel, in der Süddeutschen, oder wenn wir mal längere Rückblicke geschrieben haben, aber im Wesentlichen sind die in der FAZ oder FAS erschienen. Ein Großteil davon haben so ein bestimmtes Format, die sind nämlich aus der Kolumne. Aus dem Maschinenraum heißt die schreibe ich 2 wöchentlich. Wir haben aber gerade so am Anfang, ich würde sagen 2013 und 2014, auch relativ viel darüber gesprochen. Also es waren oft so Texte, die auch aus Diskussionen entstanden sind, gar nicht. Also immer nur, ja, da sitzt einer in seinem Kämmerlein und schreibt, sondern es war noch...
Also die Reflexion eigentlich des Standes der Diskussion, die wir da so hatten, ja.
In den längeren Texten sieht man dann natürlich ein bisschen stärker, wenn man mal auf ein ganzes Jahr blickt oder so, aber wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen, wir wollen mal vielleicht einen Moment nochmal in den Vereinigten Staaten bleiben. Wir haben ja jetzt da so einen Irren als Präsident, also der sich ja doch sehr erratisch benimmt für einen Spitzenpolitiker und mit vielen Traditionen bricht. Also ich meine jetzt irre nicht im klinischen Sinne, sondern ich meine, dass er sich sehr weit außerhalb der üblichen Normen, zwischenmenschlichen und vor allen Dingen politischen Normen bewegt. Und der hat sich ja mit seinen Geheimdiensten in hohem Maße angelegt.
Kann man geradezu sagen, ja.
Überworfen und so kann man jetzt ja mal sich mal vielleicht mal zutrauen nach ungefähr, ich glaube, es sind jetzt so 130 Tage oder so, die er im Amt ist und vorher die Phase, in der er bereits gewählt war. Vielleicht mal sich zu trauen, ein bisschen einzuschätzen, wie da jetzt die Lage ist. Und natürlich muss das Franken machen.
Der ist tatsächlich schwer zu beurteilen. Also ich glaube, dass wir das Ausmaß an inneradministrativen Auseinandersetzungen gar nicht sehen. Also wie sehr die Dienste da jetzt auch keine Lust mehr auf den haben. So und einfach, also ich meine, der hat halt Sachen gemacht, die verzeihen sie ihm nicht. Ja, also halt dieser Stunt da in dem CIA Memorial, wo er halt hinging, das ist so das Heiligtum der CIA, da haben sie halt ihre gefallenen Helden in so Marmorplatten verewigt und so, das ist halt so ihr heiliger Schrein.
Und was hat er getan in diesem
Raum?
Und
der stellt sich da halt hin und redet halt über sich, ja. Und
vor allen Dingen damals noch über die Menge der Menschen, die zur
Inauguration kamen.
Genau, ja. Wie heißt das deutsche Wort für Inauguration?
Einschwörung?
Okay.
Amtsalt.
Okay. Und das war natürlich unfassbar selbstsüchtig. Da wusste man, glaube ich, auch noch nicht, dass es so bleiben wird.
Na, also ich glaube, das war so ein Punkt, wo dann plötzlich anfingen, ganz schön viele Leute auch aus der NSA zum Beispiel rauszugehen in die freie Wirtschaft. Also da fing es dann an, dass man so mitbekam, dass halt so in der IT-Security-Szene plötzlich jede Menge Leute halt mit offensichtlichen NSA-Biografien auftauchten, die halt keinen Bock mehr hatten, für die Regierung zu arbeiten. Und
also das heißt für die Regierung insbesondere, nicht für diesen Präsidenten.
Genau, also für diese Regierung, ja, also, ja, genau. Also diese Administration zu arbeiten, die halt vorher damit jetzt nicht so ein großes Problem hatten, weil sie gesagt haben, okay, wir machen zwar irgendwie Dinge, die jetzt halt irgendwie vielleicht nicht moralisch hochwertig sind, aber aus ihrer patriotischen Sicht oder wie auch immer man es nennen möchte, halt notwendige Dinge sind. Und
Nee, aber warte mal, wir haben sozusagen einen entscheidenden Präsidenten mit Barack Obama, der hat sehr wenige Einschränkungen in seiner letzten Amtszeit gemacht für die rechtlichen Möglichkeiten. Er hat ja im Prinzip nur einige Einschränkungen für die Inländer, also für Amerikaner selber eingeführt und hat zum Ende ja sozusagen sogar nochmal eine kleine Ausweitung beschlossen.
Und die war nicht klein. Also was diese Ausweitung, die Ausweitung, die halt unter Obama auf den letzten Metern kam, war die Erlaubnis für die Geheimdienste, auch die Abhörgeheimdienste, also insbesondere die NSA, ihre Erkenntnisse mit allen anderen Geheimdienstbehörden in den USA inklusive dem FBI zu teilen.
Die ist nicht klein im Sinne von den Auswirkungen, aber sie ist natürlich klein im Vergleich zu der gesamten Rechtssetzung und auch im Vergleich zu den Urteilen, die es ja da schon gibt. Also es ist nur ein kleiner Bereich, aber der ist natürlich mit hohen Auswirkungen. Nun, da haben wir aber einen neuen Präsidenten und im Wesentlichen scheint er sich ja auch nicht sehr auseinanderzusetzen mit seinen Geheimdiensten. Das hat man ja daran gesehen.
Außer an dem einen Punkt, wo er glaubte, dass Obama ihn hat abhören lassen in seinem Tower. Ne?
Ja, genau. Punkt ist nur, in gewisser Weise ist diese Macht damit ja nicht mehr gesteuert, denn man hat nicht den Eindruck, dass der amtierende Präsident dieses Mittel benutzt. Das ist ja auch eigentlich erstmal ein Werkzeug der Regierung.
Naja, man sieht halt schon, dass es halt immer wieder diese Leaks von ihm gibt. Also wo er dann halt irgendwie Geheimdiensterkenntnisse ausplappert an die Russen oder wen auch immer. Da gab es ja gerade jetzt diesen Skandal mit den Israelis, wo israelische Erkenntnisse halt irgendwie ausgeplappert hat.
Und dann hieß er aber, sie briefen ihn nochmal.
Naja, ich würde mal vermuten, dass das Briefing bei weitem nicht mehr so reichhaltig ist wie früher. Die werden sich jetzt schon ganz genau überlegen, was sie da reintun und welche Mittel und Methoden sie riskieren. So. Also ich glaube nicht, dass wir da von einer vertrauensvollen Beziehung reden können. Also man sieht halt auch so ein paar interessante Details, wenn man sich so die juristische Diskussion über Geheimhaltung in den USA anguckt, hat sich die halt schon ein bisschen gewandelt, weil da gibt es ja so unterschiedliche Systeme wie Classification, also die Verwaltung von Geheimhaltung läuft.
Und jetzt, also die Einstufung der...
Genau, also was halt geheim ist und da gibt es ja dann so unterschiedliche Compartments und da ist jetzt so die Diskussion in den letzten Monaten, es geht ganz stark in die Richtung, dass also das System des der sogenannten Originator Classification, also dass derjenige, der die Informationen erzeugt, sagt, vor wem es geheim zu halten ist. Mhm. Und meine Vermutung ist, die halten jetzt halt allerhand Zeug vor ihm geheim.
Na, also wo na gut, ich meine aber das Need to Know, dass man ohnehin immer die Menge der Menschen, die etwas wissen muss oder darf, einschränkt, ist ja so neu nicht. Da müssen sie eigentlich nur ein paar Schrauben drehen. Die Frage ist, für wen sie noch arbeiten. Also wer ist sozusagen, man hat ja früher mal angenommen, sie sind zumindest teilweise ein Werkzeug des amtierenden Präsidenten Obama. Die Frage ist, ob sozusagen unter Präsident Trump überhaupt noch so ist, ob er dieses Werkzeug nutzen will und ob er es nutzen könnte.
Eine Frage, die wahrscheinlich erst in ihre Zukunft klären wird, aber klar scheint jetzt, dass zumindest der Deep State, der noch da ist, arbeitet erstmal primär für sich. Also die Menge an Leaks, die jetzt gerade passiert, aus allen möglichen Ecken und Enden, also auch gerade jetzt darüber, wie die Financial Dealings von Trump sind. Ja, das sind ja alles zum großen Teil Geheimdiensterkenntnisse.
War gerade eine große Geschichte in USA Today, ja, genau.
Also das sind ja Geheimdiensterkenntnisse. Das sind ja Sachen, wo die Geheimdienste ganz offensichtlich über Sachen gestolpert sind oder die aktiv recherchiert haben. Und Follow the Money ist halt so ein uraltes Prinzip, gerade auch der amerikanischen Geheimdienste, die ja da sehr viel Arbeit und Zeit reinstecken. Und da kann man fest davon ausgehen, dass so diese Kadenz von Leaks, also die Geschwindigkeit und immer so, eigentlich jede Woche so zwei, kann man so sagen, ist so jetzt so der Trommelschlag, das ist kein Zufall.
Ja, was ändert sich die Perspektive auf diese 4 Jahre Snowden-Veröffentlichung? Es ist ja ein bisschen mehr als Snowden, wir haben ein paar mehr Leaker, sollten wir nicht vergessen. Und die Presse ist generell, glaube ich, aufmerksamer geworden für dieses Thema, auch kritischer.
Ja.
Nicht nur bei uns, sondern eigentlich auch andere internationale Presse. Ändert sich der Blick auf diese 4 Jahre dadurch?
Meine Perspektive darauf ist halt ein bisschen zynischer geworden, weil...
Ging das denn noch? Die ist zynischer geworden? Oh, jetzt macht Frank Witze.
Ja, und zwar deswegen, weil offensichtlich Leaking als Methode...
Politische Methode.
als politische Methode dadurch, dass sie instrumentalisiert wird, entwertet wird. Also dass halt also man eigentlich nur noch sehen kann, dass Leaks nur noch dann politische Folgen haben, wenn sich eine politische Interessensgruppierung, Partei oder wer auch immer, ihrer annimmt, also tatsächlich sie wirklich benutzt, so wie halt irgendwie die Leaks halt von Hillarys E-Mail halt im Wahlkampf benutzt wurden.
Nein, noch immer, das ist ja immer noch
so. Oder immer noch benutzt werden und wo also klar ist, dass also der, nur wenn halt so ein Leak politisch instrumentalisiert wird, hat er überhaupt eine politische Auswirkung. Der Leak alleine reicht nicht mehr so richtig aus. Und ist auch so ein bisschen, glaube ich, mein Fazit aus der ganzen Snowden-Geschichte, dass also der wirklich wesentliche, also die wirklich wesentliche Erkenntnis ist halt, dass wir es jetzt wissen. Also dass wir nicht nur vermuten, dass, was die Geheimdienste da tun, sondern wir wissen es tatsächlich. Wir wissen jetzt, dass es eigentlich auch noch schlimmer ist, als wir eigentlich geglaubt haben. Aber dass sich politisch bisher relativ wenig geändert hat. Also die, was jetzt so den, die politische Einschränkung von deren Tätigkeit angeht.
Und auch die rechtliche.
Und also ich meine, ja, die rechtliche Einschränkung, also im Sinne von was sie dürfen, was sie können, was sie, was ihnen verboten wird, hat sich halt relativ wenig geändert. Und ich glaube schon, dass es noch passieren kann. Also dass halt der, dass es halt nicht so ist, dass es vollkommen vergebens ist, sondern dass es halt nur sehr viel länger dauert, als wir glauben. Also wenn wir uns halt angucken, wie lange es damals gedauert hat, die Church Commission damals, die wie lange es da gedauert hat von den ersten Enthüllungen darüber, was die CIA so treibt, bis es tatsächlich zu den effektiven Einschränkungen der CIA-Tätigkeit waren 7 Jahre. Also war eine echt lange Zeit. So, und jetzt sind wir so ungefähr auf Hälfte der Zeit so aus der damaligen historischen Perspektive und dann kam halt Trump dazwischen.
Aber für einen sehr mutigen Vergleich.
Na, jetzt kam halt Trump dazwischen, doof, ne? Ja. Also es ist halt sozusagen der politische Prozess dieses Diskutierens darüber, was die Geheimdienste können und dürfen und wessen Instrument sie sind und wem sie eigentlich dienen sollten oder ob sie sich verselbstständigt haben und ja wirklich dieser Deep State Aspekt halt irgendwie der im Vordergrund stehende Aspekt ist. Diese Diskussion ist jetzt durch diese ganze Trump-Geschichte quasi abgebrochen. Also die ist halt irgendwie, geht kaum noch weiter. Sie fand jetzt nochmal am Rande stand, als Trump meinte, er sei halt in seinem Tower da abgehört worden. Hat er versucht, das sozusagen diese Diskussion so ein bisschen für sich zu instrumentalisieren, jetzt nicht besonders erfolgreich. Und dann aber wiederum dieses, ja, was er dann selber betreibt, wo er sagt so, ja, zu dem FBI-Direktor, ja, ich habe Tapes von unserer Unterhaltung. Also er selber quasi dieses Abhören, Mitschneiden und daraus liegen Dinge halt so als selbstverständliches Mittel der politischen Auseinandersetzung instrumentalisiert. Und dadurch ist halt diese ganze Diskussion darüber, die auch die bürgerrechtliche und politische Diskussion halt so ein bisschen abgewürgt worden.
Naja, gut. Und bei uns?
Naja, bei uns ist nicht viel anders, ne? Also bei uns ist
es. Wieso? Halt, ich meine, wir hatten einen parlamentarischen Ausschuss, wo die Parlamentarier harte Fragen bis hoch zum Bundeskanzleramt gestellt haben. Wie kommt das?
Ich meine, gut, nichts? Ist immerhin ein BND-Chef weniger, ja?
Ja, das stimmt, wir haben einen verloren, halt so, aber nun, ja. Dieses Amt ist ja schon immer ein Schleudersitz gewesen.
Das stimmt, ja.
Ja, aber es ist ja auch nicht, ansonsten, also Schindler ist ja nicht entlassen worden, weil er was falsch gemacht hat. Also das ist ja in keiner Weise offiziell zugegeben. Und der ist ja auch eigentlich ja nicht schuld, weil als er ins Amt kam, war die Sache schon erlaufen. Stimmt. Also der ist ja eigentlich ein Nachgeborener, wenn man so will.
Genau, ich meine, der eigentliche, der Thea Machtel ist ja jetzt Bundespräsident geworden zur Belohnung.
Steinmeier.
Ja.
Naja, aber die Zeit hat er, haben ja sowieso alle vergessen. Also ich darf daran erinnern, dass unser Bundesinnenminister ja auch schon mal im Kanzleramt für die Geheimdienste zuständig war. Ja. Also da sind ja so einige, ja. Na gut, aber kommt nur bei uns nichts mehr oder wie ist das? Bleibt das jetzt halt so?
Also ich bin da jetzt gerade nicht besonders optimistisch. So, das dauert halt noch ein bisschen so. Also momentan benutzt der BND ja die Enthüllung eher so als Wunschliste, wie wir
gesehen haben. Hat er schon gekriegt gesetzlich?
Ja, aber da geht ja immer noch was. Ne? Also das
ja, technisch und geldmäßig geht natürlich noch was.
Also ich glaube, dass die Diskussion an sich nicht zu Ende ist, aber dass es wieder Skandale braucht, die eine irgendwie geartete Fasslichkeit haben. Also am Ende ist die Diskussion ja da.
Die überhaupt skandalisiert werden, meinst du?
Ja, die skandalisiert werden können, weil.
Was meinst du mit fasslich?
An Personen hängen. Naja, letzten Endes haben wir überhaupt nur noch eine NSA-Debatte, weil halt hier ja rauskam, dass Merkels Telefon abgehört wurde. Und Merkel als Person kennen alle, zu der haben alle irgendeine Art von Meinung, Beziehung, irgendwas. Und nur dadurch, dass es halt irgendwie einen. Also ich meine, wir haben uns kurz davor hat der damalige Kanzleramtsminister Povalla den NSA-Skandal für offiziell beendet erklärt. Ja, und die, dass es halt wirklich überhaupt dazu kam, dass wir so intensiv darüber geredet haben, war halt, weil dann plötzlich rauskam, okay, ist wirklich eine Person, die alle kennen, abgehört worden. Nicht nur abstrakt irgendwelche Gefährder, die niemand kennt.
Ja, du weißt aber schon, dass diese Wahrheit nicht die Wahrheit von jedermann ist, ne? Wenn du heute mit konservativen Politikern sprichst, dann ist das ja nur so ein Raunen. Da es nie belegt wurde, bleibt dir eine Beschuldigung. Also das ist ja.
Erinnert aber nichts daran, dass deswegen der Skandal weiterging. Also dass deswegen die Diskussion weiterging, weil es halt eine persönliche Fasslichkeit gab. Also
ja, aber gut, da kommt glaube ich ein bisschen mehr dazu. Das eine ist der sehr personalisierte Streit um das Einladen von Edward Snowden, was glaube ich auch wieder an der Person hängt.
Ja.
Und dann aber auch, als klar wurde, hier ist richtig rechtswidrig, also nach deutschem Recht, rechtswidrig gehandelt worden seitens des BND, was ja durchaus ein Teil der Aufklärungsarbeit im NSA-Ausschuss war.
Stimmt.
Also glaube, die europäische Ebene, also dass zum Beispiel auch das Europäische Parlament betroffen war, hat hier schon nicht mehr den Skandalwert oder der Belgier Cum-Hack.
Nee, aber die Leute kennt man ja nicht. Also ich glaube eben, dass solche
an der Person hängenden
Skandale immer nur dann fasslich und diskutierbar werden, wenn es persönliche Betroffenheit gibt. Mhm. Also wenn halt so ein, ich glaube, dass halt diese Skandalisierbarkeit, also überhaupt die Möglichkeit halt, so eine Diskussion konkret fasslich zu machen, wird ohne das halt nicht passieren. Und ich vermute.
Ja, normal bei Merkel aber auch immer noch, also da war ja auch so eine blöde Peinlichkeit, ja. Die kriegen irgendwie nicht hin, dass die Regierungschefin sich gegen diese Spione, auch wenn das jetzt ja alle unsere Freunde und so, ich weiß schon, aber war ja auch mal so eine Peinlichkeit und ja, alle haben ja auch erwartet, was sie denn eigentlich wirklich mal sagen muss, ob sie irgendwas sagt.
Mhm.
Und dann gab es so viele schöne Bilder, wo sie irgendwie auf dem Telefon rumtippt und die jetzt so verhohnepepelt werden konnten.
Ja, aber sie hat dann eigentlich am Ende ja nur gesagt, so abhören und nach Freunden geht nicht, ne?
Wobei das ja nicht mehr ganz so war, ne, wie wir heute wissen.
Stimmt.
Also das ist ja sozusagen ihr auch noch in den Mund gelegt worden, in gewisser Weise.
Ich glaube, dass der wesentliche Punkt für die Frage, ob da noch mal mehr kommt, also ob es halt irgendwie eine irgendwie geartete Neuauflage der Diskussion gibt, wird daran hängen, ob es Leaks gibt, die sich auf Personen beziehen, wo die Öffentlichkeit der Meinung ist, das ist nicht richtig, das ist ethisch fragwürdig, genau. So.
Also, oder greift uns als Nation irgendwie alle an, also das ist ja so ein bisschen Solidarisierung gewesen mit Merkel, oder?
So denke ich, das ist halt so der wesentliche Punkt. Und solange das nicht passiert, solange das halt in so einem Abstrakten, in so einem könnte, müsste, würde. Das
ist vielleicht auch der Grund, warum die so eilig hatten, am Adlon, am Pariser Platz und an der Botschaft diese sichtbaren.
Der Abhörturm in der britischen Botschaft und die.
Das musste auch ganz schnell gehen, dass das weg ist.
Und die Abhörantennen in der amerikanischen Botschaft, als die dann halt aufgedeckt wurden. Ja. Da ging es dann halt relativ schnell, dass also man das nicht als Wahrzeichen in der Mitte der Stadt stehen hat für den Abhörstaat.
Ja. Aber wahrscheinlich bleibt am Ende dennoch. Nee, warte, wir haben noch eine Ebene gar nicht besprochen, nämlich die Frage, die sich jetzt so mit diesem WannaCry verbindet. Nämlich, was wir jetzt auch den ersten Fall haben, wo ihn richtig weggekommen ist. Das ist ja mehr, die ganze Vault 7 Enthüllung sozusagen. Aber dass es konkrete Schäden gab.
Mhm.
Die waren in Großbritannien besonders groß, aber sie sind letztlich weltweit aufgetreten und die haben so diese Verwundbarkeit nochmal irgendwie greifbarer gemacht und haben auch lange die Nachrichten dominiert. Das fand ich mehr, als ich erwartet hätte.
Ja, wobei natürlich da die Diskussion in den USA völlig anders als bei uns läuft.
Ist richtig, ja.
Also bei uns ist die Diskussion ja schon relativ stark so, wollen wir eigentlich, dass unsere Geheimdienste da solche Sicherheitslücken horten und daraus. Bleibt
überhaupt verbunden mit Geheimdiensten sofort.
Und da, in den USA ist die Diskussion ziemlich doll in die Richtung gelaufen, zu sagen so, naja, okay, die müssen mal ein bisschen besser auf ihren Kram aufpassen.
Hm.
Also die müssen halt mal sicherstellen, dass ihnen das Zeug nicht wegkommt.
Ja. Yeah.
Das war halt so eher die Diskussion in den USA.
Ja, aber da ging es auch teilweise darum, es wurde auch viel über Kriminelle geredet, die eben diese Tools nutzen und nicht die mal gebaut haben.
Ja.
Also, es gab
halt eine Diskussion über diesen sogenannten Vulnerabilities Equities Process, also die.
Muss man mal erklären, was das ist.
Die innerbehördliche Prozedur, mit der die Dienste eigentlich eine Abwägung treffen müssen mit anderen Behörden darüber, ob sie eine Sicherheitslücke jetzt dem Hersteller geben, damit er sie fixen kann.
Und wie lange sie das aufschieben können.
Oder ob sie weiter darauf sitzen, um die für ihre eigenen Zwecke zu benutzen.
Und begründen müssen sie das auch.
Und dieser Prozess ist halt total kaputt, also der funktioniert halt auch nicht und die unterlaufen denen, die ziehen sich halt irgendwelche Bullshit-Begründungen aus dem Hintern und machen halt irgendwie lauter Dinge, um da nicht reinzugehen. Also jetzt dieses Eternal Blue, diese Verwundbarkeit, die WannaCry also
die eigentliche Lücke, die zu WannaCry gehört.
Genau, also die WannaCry zugrunde liegt, die da haben die halt, glaube ich, über 5 Jahre drauf gesessen und nach allen Regeln dieses Vulnerabilities Equities Processes hätten die Bescheid sagen müssen. Also es gab, die wussten das auch, also wie jetzt dann später herauskam, wie gesagt, sind jetzt mittlerweile auch eine Menge Leute aus der NSA raus, die halt auch hier anonym auch mit der Presse reden darüber, auch über solche Details. Und die haben halt gesagt, naja, ja, und die hatten jedes Mal, wenn wir das Ding eingesetzt haben, war uns ein bisschen mulmig, weil deren Sorge war primär, dass die Leute, gegen die es eingesetzt haben, also sprich die Russen, es entdecken, reverse-engineeren, nachbauen und selber einsetzen. Nee.
Ich muss übrigens bei der Gelegenheit, weil du gerade die Russen erwähnst, die jetzt, glaube ich, das erste Mal fielen, wenn man sich die Texte anhört, wird man natürlich feststellen, dass es überhaupt nicht um die Russen geht. Weil 2013, 2014...
Waren es noch die Chinesen.
Genau. Mhm. Und das zieht sich auch durch die Texte. Mhm. Ich musste beim Schneiden oft lachen, weil das eben immer nicht Chinesen waren. Mhm. Ich will dir aber gerne nochmal eine Einschätzungsfrage stellen. Das sind jetzt einmal diese zwei Seiten. Ja? Einmal die Massenabhörprogramme, gegen die, by the way, auch immer noch am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof klage, auch nach 4 Jahren noch. Wir haben im September 2013 uns entschlossen und wir haben eine Priorisierung gekriegt in Straßburg. Und das läuft immer noch. Mhm. Nur bei der Gelegenheit. Also es gibt diese Seite, die Massenüberwachung, die ja auch mit hohem technischen Aufwand betrieben wird und im Wesentlichen unverändert fortgeführt wird und eine Komponente hat, die kommerziellen großen amerikanischen Konzerne einbezieht. So hat wir noch nicht erwähnt haben.
Prism, ja.
Genau. Aber nicht nur, es gab noch andere Programme. Ja. Aber Prism ist sicherlich das bekannteste. Und die zweite, von der du jetzt viel geredet hast, nämlich die offensiven Seite. Also die ganzen Angriffsprogramme, auch automatische Verteilung, über die wir durchaus immer wieder berichtet haben, auch immer anhand der aktuellen Nachrichtenlage. Was ist eigentlich wirklich schlimmer? Auch so in the long run, also im langfristigen.
Ich glaube, man kann es nicht wirklich auseinanderhalten. Was läuft auch häufig Hand in Hand. Also diese die Programme, um Schadsoftware in Computer einzuschieben, rauszubekommen, welche Computer welche Software fahren, um dann sie wiederum anzugreifen. Also diese ganzen Fox Asset und wie sie alle hießen, diese ganzen Programme, die sind ja dieselbe Technologie. Die beruhen ja darauf, dass sie in den Leitungen sitzen, dass sie in der Lage sind zu sehen, wo welche Daten langgehen, Daten einzufügen, einzuschieben.
Naja, und die Ergebnisse können ja wiederum eingespeist werden in die Analyse aus der Massenüberwachung.
Das trennt sich bei denen ja auch nicht. Also wenn man halt nach X-Keyscore sich anguckt, da liefen ja auch die
Fully integrated.
Ja, da laufen also auch die Search Strings dann in die Computer rein, die halt von so Duco oder Flame, also den großen Malware-Netzen, die NSA dann im arabischen Raum ausgerollt hat, die werden halt einfach gleichberechtigt mit durchsucht. Der Analyst sieht dann halt am Ende nur, ob es jetzt irgendwie aus einem passiven Tab kam oder aus einem aus einem Computer die Datei extrahiert wurde, interessiert den halt am Ende auch
eigentlich nicht. Na gut, also nicht, das, ne? Du stellst jetzt auf diese Konvergenz ab und würdest jetzt gar nicht mal unbedingt qualitativ sagen.
Nee.
Naja, dann muss ich ja nochmal auf eine andere Frage kommen, die sich in dem Zusammenhang natürlich stellt. Du hast jetzt zweimal irgendwie so gesagt, ja, man muss eben länger warten, bis es sich ändert. A, woraus schöpft sich irgendwie irgendeine Form von Optimismus, dass es sich überhaupt ändert? Und B, wie sollte denn dieser Optimismus dann in die Praxis umgesetzt werden wird?
Also ich glaube, dass die russische Komponente vielleicht doch eine größere Rolle spielt, als wir anfangs angenommen haben. Also dass halt tatsächlich die Klagen vor den europäischen Gerichtshöfen möglicherweise zumindest eine Einschränkung bringen.
Was willst du sagen, dass die Beschwerde, die ich da mit 3 britischen Organisationen mache, denen irgendwie echt ein Bein stellt?
Ich würde das zumindest mal nicht ausschließen. Ja? Also ich meine, das ist halt letzten Endes ist es halt gut, also keine Ahnung, die Briten werden sich wahrscheinlich bis dahin sowieso nicht mehr im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof halten. Aber
die haben die Konvention in den 50ern ratifiziert.
Ja gut, aber sie treten
jetzt... ist ein geltender völkerrechtlicher Vertrag.
Aber sie treten aus der EU aus, um genau da rauszukommen.
Nein, sie treten aus der EU aus, wird aber gleichzeitig nichts ändern an der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Naja gut.
Na, was ist denn dieser Optimismus,
der irgendwie pulst? Also ich glaube schon, dass der... diese Normalität des Abhörstaates, die uns ja vermittelt wird, so, also dieses, ja, wir haben diese Mittel, aber wir verwenden sie nur, um irgendwie böse Terroristen zu fangen, was ja immer so die Geschichte ist, die uns halt von den Behörden präsentiert wird, dass die halt mit der Zeit erodiert, weil zum einen haben wir jetzt Regierungen, die halt einfach klar recht sind und diese Mittel halt benutzen werden, auch gegen ihre politischen Gegner. Und
Trump nicht, hatten wir vorhin. Gerade
nicht. Trump vielleicht nicht, aber in europäischen Ländern bin ich mir da echt nicht so sicher. Also was ich so höre, was in Polen und Ungarn so passiert, wie da so halt von den Geheimdiensten gegen die Aktivisten vorgegangen wird, kann ich
nicht. Aber entschuldige, also Polen und Ungarn ist eine andere Liga.
Ja, aber trotzdem ist die Tendenz dazu, dass sowas passiert, schon nicht.
Ja, dann müssen wir jetzt auch mal noch über einen Aspekt reden, den du so mittelbar angesprochen hast. Hat sich denn ein Image gewandelt? Ist ein Unterschied bei uns in den USA? Werden die heute anders gesehen?
Ich denke schon. Also wenn wir jetzt mal den Aspekt nehmen, wo ich jetzt einen relativ unmittelbaren Einblick habe, also Leute, die für die halt im Offensivbereich gearbeitet haben, denen ist da, die sind da nicht mehr so richtig stolz drauf.
Und jetzt meinst du die USA?
Ja, die USA.
Und hier gibt es auch keinen Offensivbereich.
Bei uns gibt es halt nur einen kleinen Offensivbereich beim BND so und der ist halt relativ überschaubar und jetzt versuchen halt alle irgendwie kräftig mitzucybern. Die Behörden streiten sich halt darum, die paar Leute, die willens sind, für die zu arbeiten, halt irgendwie anzuheuern.
Bei CITES sind jetzt wie viele da gewesen? 8 von 400 haben sie schon eingestellt?
Also so klar ist jedenfalls, dass also denen den Talentpool zu verweigern und dafür zu sorgen, dass irgendwie keiner Bock hat, bei denen zu arbeiten, ist auf jeden Fall eine valide Strategie.
Aber bloß, ist das so, würdest du sagen, wir bleiben jetzt erstmal nur in Deutschland, weil du jetzt ein bisschen mal mischst.
Würde ich so sagen. Ich würde schon
okay,
so sagen.
Also das ist ein schlechteres Image.
Ja, das würde ich in Deutschland definitiv so sagen.
Hat irgendwie Anis Amri, den sie durch die Gegend gefahren haben und der ganze NSU-Komplex dazu zusätzlich beigetragen?
Ich würde denken, ja. Also okay. dass gerade also die nach innen gerichteten Geheimdienste, also dass deren Ruf eigentlich, naja, gut, nach unten ist immer noch Luft, aber nicht mehr so viel, glaube ich. Also sagen wir mal so, die Befugnisse, die sich jetzt gerade gönnen, na, also mit irgendwie Quellen-TKÜ, Staatstrojaner.
Entschuldigung, das ist Polizei, wenn man das mal nicht mischen. Das will ich doch gerade nicht mischen, weil die einen fangen Straftäter und die anderen machen was anderes.
Diese Ausweitung der Befugnisse wird halt dazu führen, dass sie halt da auch Skandale in dem Bereich haben werden. Davon können wir eigentlich fest ausgehen, dass sie da halt mit den Mitteln, die sie haben, halt irgendwie nicht verantwortungsvoll umgehen werden. Und das wird halt zu einer weiteren Erosion ihres Images führen. Also ich glaube schon. Also
die hat schon stattgefunden und die wird noch weitergehen.
Davon gehe ich aus. Also
und in den USA?
In den USA ist es halt auch so, dass der Talentpool da schrumpft, der willens ist, für die zu arbeiten. Das also hat mehrere Ursachen. Einer davon ist natürlich, dass sie schlechter zahlen. Aber der andere ist halt auch, dass niemand wirklich Lust hat, für so eine Regierung zu arbeiten.
Also ist jetzt sozusagen Trump verstärkt das
ja
noch.
Also dieser nach 9-11 entstandene patriotische Impuls, ich muss jetzt meinem Land dienen und gehe jetzt halt auch mal zur NSA, um denen mal ein paar Jahre halt zu helfen, halt irgendwie böse Terroristen zu jagen, der ist eigentlich weg. Also den,
ja, aber das man trifft ganz Geheimdienste Terroristen jagen, das ist doch immer noch eigentlich für viele eine. Also hast du den Eindruck, dass die allermeisten mitbekommen haben, dass es hier doch im Wesentlichen um Wirtschaftsspionage geht? Echt? Glaubst du das?
Nein, nicht nur Wirtschaftsspionage, sondern auch Politikspionage. Aber aber tatsächlich ist es so, dass eine Menge Leute, die ich da so getroffen habe und mit denen ich geredet habe, die halt früher auf der Dark Side waren, dass deren Desillusionierung über das, was da passiert, die Ziele, die Strukturen und auch die Effizienz davon, also aus ihrer rein patriotischen Sicht, also ihrer reinen ich will böse Terroristen fangen Sicht so, dass die halt sehr groß ist, diese Desillusionierung, dass also auch deswegen weggehen und dass sie halt sagen, okay, nee, also ey,
ja,
ich hab's irgendwie noch ausgehalten, als es irgendwie für irgendwie einen halbwegs coolen Präsidenten war so und man sich noch einringen konnte, das für einen guten Zweck, aber jetzt nicht mehr. Das glaube ich, also das ist schon relativ stark. Also und das wird halt zum Teil kompensiert und aufgefangen natürlich durch die Contractors, also durch die ganzen
Vertragspartner
zu Lieferfirmen, die natürlich traditionell für die NSA einen Großteil der Arbeit machen. Da arbeiten immer noch relativ viele Leute, weil sie sagen, okay, dann muss ich halt wesentlich innerhalb der Behörde arbeiten, da kann man immer noch interessantes Zeug machen. Aber wiederum, da kommen natürlich auch mehr Leaker her. Ne? Also Reality Winner war ja auch wiederum zum Beispiel ein Contractor.
Das
muss
ein Pseudonym sein, oder? Das kann doch nicht, oder? Reality Winner. Damit können wir doch eigentlich mal enden, oder?
Ja.
Wer ein großes Interesse daran hat, wie sich in den 4 Jahren so entwickelt hat, ich glaube, der hat ganz interessante Reservoir an an Beschreibungen, die Menschen für uns eingesprochen haben. Und wir wollen die Gelegenheit natürlich nutzen, um uns doll zu bedanken bei den vielen Leuten, die sich beteiligt haben.
Herzlichen Dank.
Und sich viel Mühe gemacht haben. War auch für uns ganz, ganz interessant, sozusagen die 4 Jahre nochmal anzuhören.
Dann vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Und gebt uns bitte Feedback.
Ja.